Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und wie du weißt, dreht sich hier rund um das Thema Krebs. Jede Woche gibt es hier neue Informationen, neuen Input und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, dass du heute wieder eingeschaltet hast, egal von wo du zuhörst, egal was du gerade machst. Nimm dir eine Tasse Tee oder lauf auf deinem Laufband oder geh mit deinem Hund spazieren, fahr Auto oder was auch immer. Schön, dass du wieder heute dir die Zeit nimmst, um zuzuhören. Wie du weißt, lade ich mir jede Woche fantastische Gäste ein und ich freue mich auch sehr, dass ich heute die liebe Christine hier bei mir habe. Und heute sprechen wir über ein Thema, wo ich glaube ich bisher noch gar nicht drüber gesprochen habe, wenn es mich nicht richtig entsinne. Christine wird mir bestimmt ein bisschen mehr zu sagen, weil sie ist hier der absolute Profi. Und zwar ist Christine selber Mama, ist Psychologieassistentin beruflich und macht da aber auch noch so viel mehr, auch was das Thema Aufklärung angeht und hatte vor 4 Jahren eben selber den Verdacht, HPV zu haben. Man weiß letztendlich zu 100% nicht, ob es wirklich HPV war oder ob es eine Vorstufe war, weil vor 4 Jahren war es noch gar nicht so erforscht. Finde ich auch total interessant. Ist ja auch nicht so allgegenwärtig, würde ich mal behaupten. Und wir sprechen heute ganz viel, weil bei mir sind immer ganz große Fragezeichen und Christine hat einfach gemerkt, wie groß dieser Bedarf auch ist, wie hoch die Unwissenheit ist und was aber auch das Thema Forschung angeht. Sie erzählt ein bisschen aus ihrem Arbeitsalltag. Sie spricht natürlich auch über Ängste, was gerade wir Frauen haben, weil es geht ja auch schon bei ganz, ganz jungen Mädchen dann eben auch los. Und da freue ich mich natürlich heute sehr drauf, dass wir heute ein bisschen mehr ins Dunkle geben, würde ich mal so behaupten. Liebe Christine, schön, dass du da bist und ja, dass du dir heute die Zeit nimmst nach einem Technik-Chaos hier, aber wir haben es geschafft und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt wieder live sehen. Wir haben uns auf der YesCon kennengelernt und sind vorher schon bei Instagram in Kontakt gewesen und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bist und ja, dass du uns heute ganz, ganz viel erzählst.
Hallo Kenra, ich freue mich auch und bin ganz happy, dass ich da sein darf und dass wir ein bisschen über mein Herzensthema quatschen und ich vielleicht nochmal ein paar mehr Menschen damit erreichen kann.
Unbedingt, ja, also total wichtig. Ich finde es auch so schön, dass du das machst und dass du eben auch so darüber aufklärst, über dieses so, so wichtige Thema. Aber lass uns so ein bisschen beginnen, wie du überhaupt darauf gekommen bist. Das ist jetzt ja nicht so von heute auf morgen, oh, ich werde jetzt hier mal Psychologieassistentin, sondern es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass du vorher in einem anderen Bereich warst, aber dass du eben auch selber vor 4 Jahren eine Diagnose hattest, beziehungsweise ob es jetzt die war oder nicht, das weißt du ja nicht, das hattest du mir eben so im Vorgespräch auch erzählt, weil die Labore eben noch nicht so weit waren, das Ganze dann auch erfolgreich zu testen. Aber erzähl uns doch mal so ein bisschen, ja, wer du bist, was du so machst und wo du herkommst und wieso die Reise vor allem auch dorthin gegangen ist.
Okay, also genau, ich bin Mama von 2 Kindern, ich bin 42 bin von Beruf Psychologieassistentin und bin Personalleitung in einem Labor. Ja, mein Werdegang ist so ein bisschen, ich würde sagen, nicht so ganz geradlinig. Ich habe mal Friseurin gelernt und habe dann aber gemerkt, das ist nicht das, womit ich glücklich werde. Habe dann noch ein Abi draufgesetzt und ein Studium. Und das Studium ist aber nicht so ganz so gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wollte aber in dem Bereich Biotechnologie, Biologie bleiben. Humanmedizin war mir dann einfach zu viel. Und habe dann einfach was gesucht, was beides so ein bisschen so verbindet. Und habe dann eben die Ausbildung zur Psychologieassistentin gefunden. Habe das vor vielen Jahren dann gemacht. Meine eigene Diagnose war eine ganze Zeit lang davor, bevor ich diesen Beruf ergriffen habe. Ich habe damals eine mäßiggradige Dysplasie gehabt, das wusste ich. Ich wusste aber, wie du schon gesagt hast, eben nicht, ob die HPV initiiert ist oder nicht, weil dieses Thema HPV oder HP-Virus, der hat schon lange eine Rolle irgendwo immer gespielt in der Zytologie, aber seit 2020, kann ich dir nachher auch nochmal erklären, warum, seitdem einfach eine viel größere, als es das früher war. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich war Anfang 20, als ich diese Diagnose erhalten habe. Und mir war gar nicht so richtig bewusst, was das ist. Also meine Gynäkologin damals hat mich gut betreut. Ich bin, das weiß ich jetzt, jedes halbe Jahr zu ihr und dann in eine Dysplasie-Sprechstunde gekommen. Damals bei dem Professor Lillé in Münster am Uniklinikum und ganz toller Arzt. Und bin da eben von beiden Seiten super betreut worden und bin dann irgendwann operiert worden. 2 Jahre lang hat man das beobachtet. Und dann hat man gesagt, da tut sich nichts, weder nach oben noch nach unten. Hat dann einfach so eine Laservaporisation gemacht, sprich, das wurde einfach weggelasert. Und seitdem habe ich auch wirklich keinerlei Probleme und war nie wieder weder HPV-positiv noch kam da was zurück. Mhm. Und jetzt, nachdem ich den Job eben schon eine ganze Weile jetzt mache, weiß ich natürlich, was ich damals hatte und bin froh, dass ich so gut betreut worden bin und so gut aufgehoben bin. Ich weiß nicht genau, ob man mir hätte vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen sollen, was das letztlich war, dass ich da eben doch schon so an so einer Krebserkrankung kratze quasi. Auf der anderen Seite war es damals vielleicht gar nicht so schlecht, weil man einfach nicht solchen Ängsten ausgesetzt war, die jetzt eben viele Frauen haben, die so intensiv sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Genau. Ja. Und das mache ich eben jetzt schon eine ganze Weile. Und ich habe einfach in meinem alten und jetzt auch bei meinem neuen Arbeitgeber gemerkt, dass wir haben seit 2020, hatte ich ja eben schon mal angerissen, eine neue Krebsvorsorge, ein neues Screening für Frauen ab 35. Bedeutet, man bekommt jetzt nicht mehr jedes Jahr einen Pap-Abstrich, sondern nur noch alle 3 Jahre. Und eben zusätzlich diesen HPV-Test. Und seit es den eben gibt und doch viele Frauen jetzt wissen, oh, ich bin HPV-positiv, seitdem ist das natürlich viel mehr in aller Munde. Seitdem beschäftigen sich eben vor allem die erkrankten Frauen viel mehr mit dem Thema. Und es werden halt immer mehr, weil getestet wird. Und wir wissen ja, dass jeder zweite Mensch eigentlich in seinem Leben mal so eine Infektion durchmacht, bei den meisten unerkannt. Und da betrifft es sogar sowohl Männer als auch Frauen. Genau, und da habe ich einfach gemerkt, dass bei uns im Labor dann Leute angerufen haben oder Patientinnen angerufen haben, die total aufgelöst waren, die nicht wussten, wie sie mit der Diagnose umgehen sollen. Und dann einfach mal bei Facebook bin ich in so eine Gruppe gekommen und habe da so ein bisschen angefangen aufzuklären, habe dann gedacht, okay, also bei Facebook kriegt man quasi eher so ein bisschen das Publikum, was vielleicht nicht ganz so jung ist und wo holen sich die Frauen heute, ne, die Generation nach uns vor allem, die Infos her. Instagram, TikTok, das sind die Medien, die genutzt werden. Und habe dann gedacht, okay, vielleicht gibt es da einfach auch den Bedarf, da weiter aufzuklären, weil dadurch, dass dieses Screening ja bleiben wird, wird es immer mehr Frauen geben, die irgendwann da reinrutschen über diese 35-Jahr-Grenze und somit werden immer mehr Frauen diese Fragen bekommen. Und leider, das weißt du sicherlich auch aus deiner eigenen Geschichte und von den vielen Kranken oder Betroffenen, mit denen du zu tun hast, unser Gesundheitssystem bietet halt nicht immer die Zeit zur Aufklärung. Wir sagen, ne, 7 Minuten für eine Patientin oder einen Patienten mit einer Krebserkrankung, das ist nicht viel. Somit haben die Ärzte keine Zeit, keine Kapazitäten, da wirklich über jeden Virus irgendwie aufzuklären. Und somit sind die Frauen einfach oft im Regen stehen gelassen worden. Und ich hoffe so ein bisschen, genau, einfach mit dem, was ich jetzt angefangen habe seit 1,5, 2 Jahren, da eine Lücke irgendwie zu schließen und zu decken und so ein paar Ängste zu nehmen und einfach, ja, einfach aufzuklären.
Ja, 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 Wahnsinn. Also auch unglaublich stark von dir, dass du, obwohl du ja selber in dieser Situation warst, dass du dir dann gedacht hast, Mensch, jetzt möchte ich aber da noch viel mehr drüber aufklären und möchte da eben auch noch gerne mein Wissen dann eben auch teilen. Und es ist ja auch so, dass vorher, so wie du es ja auch sagst, wurde das eigentlich gar nicht oder wurde es auch eher so ein, ja, in der Medizin überhaupt nicht anerkannt, in dem Sinne dann auch. Es waren viele Lücken da. Man wusste jetzt gar nicht so, wo geht die Reise hin? Was machen wir damit dann eben auch? Und heutzutage ist es natürlich so, dass ganz, ganz viele jüngere Frauen oder eben auch ab 35 dann eben auch diese Untersuchung dann ja auch bekommen. Aber es ist ja auch richtig, dass man das ganz junge Mädchen dann eben auch schon in dem Sinne dann auch diese Untersuchung ermöglicht, richtig?
Ja, und vor allem auch, dass man den Eltern einfach auch die Aufklärung gibt. Und wir haben eben in Deutschland, und da habe ich gestern, ich war gestern bei Roche, habe ganz lange mit ein paar Frauen darüber gesprochen. Und dass man einfach auch diese Impfquote, die wir haben, die ist so gering, die liegt bei etwas über 40%. Und wenn man überlegt, also du warst selber Betroffene, wenn man dir vorher gesagt hätte, Kendra, man kann dich gegen Brustkrebs impfen, dann hättest du gesagt, ja, hier, her damit. Also alles ist besser, als diese Hölle dieser Krankheit durchzumachen. Und da, weil es ist ja auch in den meisten Fällen, ist es ja mit der Akuttherapie dann einfach auch nicht getan, sondern es gibt ja viel mehr, was dann da auf diese Krankheit hin folgt. Und ich denke, wenn wir die Möglichkeit haben, zu sagen, wir können unsere Töchter und unsere Söhne dagegen schützen, dann sollte man das auch tun. Und ich weiß schon, dass wir ein großes Problem eben mit Impfgegnern, das heißt ein Problem, aber dass Deutschland da einfach sehr zwiegespalten ist. Aber diese Impfung hat wirklich, wirklich viele Studien durchlaufen und es gibt eigentlich fast nur Positives zu berichten. Man muss sich natürlich auch bei diesen Impfstudien immer angucken. Natürlich sterben über den Zeitpunkt hin auch Menschen. Aber man muss sich, denke ich, auch immer so ein bisschen angucken, was hatten die für Vorgeschichten? Und wenn in Amerika eine Studie gemacht wird, eine große, dann werden zwei Leute erschossen und der dritte wird irgendwie vom Auto überfahren. Dann sterben die in der Studie, aber nicht aufgrund der Impfung. Ja, und das wird dann natürlich oft einfach auch gerne ein bisschen anders dargestellt, als es dann vielleicht wirklich war. Bei den vielen Mütter, viele Eltern, Väter wissen, glaube ich, auch nicht, dass man eben nicht nur die Mädels impfen lassen sollte, sondern eben auch die Jungs. Die betrifft es natürlich nicht in der Form, dass sie Gebärmutterhalskrebs bekommen können. Aber weiß ich mit 9, ob was mein Sohn irgendwann für sexuelle Vorlieben hat, ob er wird er homosexuell, ist er heterosexuell? Und auch da haben wir das Thema von Analkrebs, von Peniskrebs, von Mund-Rachen-Krebserkrankungen, sodass die nicht nur Überträger sind, sondern tatsächlich auch derjenige sein kann, der die Krankheit bekommt, aber einfach in irgendeiner anderen Form. Und genau, ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir da auch ein bisschen mehr Awareness schaffen und Aufklärung schaffen, damit die Leute wissen, dass sie ihre Kinder einfach schützen können für die Zukunft. Mhm. Dann vielleicht irgendwann dahin kommen, dass wir nicht etwas über 4.000 bis 5.000 Leute im Jahr haben, die daran erkranken, sondern also an Gebärmutterhalskrebs sind es eben so um den Dreh, sondern dass wir vielleicht irgendwann dahin kommen, so wie Australien, dass sich das gern null nähert. Weil ich finde, das ist einfach etwas, wir haben so ein tolles Vorsorgesystem auch und eben diese Impfung, da können wir einfach irgendwann hinkommen. Wir müssen keine Frauen haben, die mit Anfang 30, Mitte 30. Und es ist nicht mehr nur, wie bei Brustkrebs auch, es ist keine Krankheit mehr des Alters. Wir haben jegliches Alter dabei. Natürlich jetzt noch nicht die ganz jungen Patienten mit 18, 19, aber das fängt bei Mitte 20 an. Und dann muss ich mir auf einmal die Frage stellen, will ich Kinder? Habe ich überhaupt noch die Möglichkeit? Vielleicht habe ich sie gar nicht mehr. Ja, und ich finde super, dass wir da einfach diese Impfung gegen haben.
Ja, du hast da etwas ganz Wichtiges gesagt. Ich meine, es ist ja auch letztendlich auch schon in den ganzen Untersuchungen mit bei, dann eben auch. Und unsere Kinderärztin hat uns damals aufgeklärt. Also unsere Kinder sind auch beide dagegen geimpft. Und für mich, ich habe mich da jetzt am Anfang als auch nicht so sehr informiert, aber ich habe halt unserer Kinderärztin das Vertrauen dann auch geschenkt. Und ich dachte mir, okay, gut, wenn das jetzt etwas Gutes ist, was zum Thema Vorsorge ist, dann ist es natürlich auch für mich gerade als Vorbildfunktion in irgendeiner Art und Weise dann eben auch diese Berechtigung, dass meine Kinder dann eben auch dagegen geimpft worden sind. Und letztendlich habe ich da jetzt auch mir gar keine Gedanken gemacht über irgendwelche Impfschäden dann vor allem dann auch. Ne? Also ich bin der Meinung, dass auch gerade so Vorsorgeuntersuchungen, da müssen wir gar nicht drüber reden, es müsste eigentlich viel eher dran sein, dann vor allem auch. Aber da ist es ja auch so wichtig, dass wir dafür was tun. Und ich sage es eigentlich immer auch wieder bei ganz, ganz vielen anderen Interviewpartnern, die ich habe, dass wir halt ein sehr gutes Vorsorgesystem haben in Deutschland. Ja. Auch wenn es da noch viel Platz nach oben gibt.
Für mich, ja.
Aber wir haben eben diese privilegierten Menschen hier dann vor allem auch. Und wir haben eben auch dieses Gesundheitssystem, was ein sehr gutes Gesundheitssystem ist und was eben viele, viele andere Länder gar nicht haben, wenn man sich das eben so anschaut, wenn es da eben um eine Krebserkrankung geht oder wenn man sich auch andere Länder jetzt anschaut, was jetzt zum Beispiel auch HPV angeht, dann auch.
Ja, wenn du dir die afrikanischen Länder beispielsweise anguckst, also bei uns ist Gebärmutterhalskrebs einfach durch dieses Vorsorgeprogramm, das wir schon lange Jahre haben in Deutschland, so weit runtergegangen, weil man eben so gut gucken kann. Aber wenn man sich das in Afrika zum Beispiel anguckt, wie viele Frauen da dann auch wirklich durch diese OPs hinterher wirklich Verstümmelungen haben und die einfach schwer an diesen Krebserkrankungen erkranken. Und da ist das einfach noch ein Riesenthema. Ne? Und da ist Impfen auch da die allerbeste Vorsorge, weil viele einfach gar nicht die Möglichkeit haben, so schnell an Kliniken zu kommen oder irgendwo hin zu können, wo sie sich helfen lassen können. Und ich habe das jetzt auch schon, umso mehr ich mich einfach auch mit Patientinnen unterhalte, die eben nicht nur Vorstufen haben, sondern die letztlich dann wirklich schon ein Karzinom hatten. Man muss ja auch sich überlegen, wenn das Frauen sind, die weiß ich nicht, in ihren 40ern sind oder so, da ist ein Partner da, da ist ein Ehemann da und dann ist das Sexualleben wird ein ganz anderes, weil da wird was weggeschnitten, dann ist man vielleicht noch nicht ganz fertig, dann gibt es Bestrahlungen, dann sind da Vernarbungen, dann das hat so einen riesen Rattenschwanz, der sich da hinterher gezogen wird, wo ich mir dann denke, wenn man das irgendwie verhindern kann, ich glaube, das wissen viele Frauen auch einfach nicht. Die sagen dann, ja, gut, dann lasse ich mir halt die Gebärmutter rausnehmen. Was das aber alles noch für Nachfolgedinge hat, das wissen viele nicht. Und somit, ja, und auch so diese Vulvakarzinome, wenn man sich anschaut, was für einen Mini-Bereich wir haben, wo man da operieren kann, ne, dann verkürzt man das, dann verkleinert man das, dann hat man sein Leben lang Schmerzen beim Wasserlassen, eben beim Verkehr. Das sind so viele Dinge, wo ich mir wirklich denke, ja, man kann helfen. Und was das Thema HPV angeht, da sind wir einfach mittlerweile in dem Bereich, dass das auch nicht nur die körperliche Komponente hat, sondern HPV hat einfach auch eine ganz große psychische Komponente. Also man geht ja bei Frauen ab 35 davon aus, deswegen testet man das. Also man sagt, ab bis 35 hat jeder Körper einfach eine ganz große Chance, dann mit diesem Virus fertig zu werden. Und auch bei Krebsvorstufen sagt man, okay, da ist die Zellerneuerung so gut und das kriegt der Körper in einem Großteil der Fälle einfach selber gewuppt und da muss man nicht so gucken. Gut, aber ab 35 sagt man eben, da geht es nicht mehr so schnell und wenn dann so persistierende, also länger über mehrere Jahre hinweg so eine HPV-Infektion ist, dann kann es eben sein, dass es an einer gewissen Stelle eben am Gebärmutterhals, wo sich die Zellen so ein bisschen ändern, einfach umschlägt in so eine Krebsvorstufe. Okay. Genau, und deswegen hat man da gesagt, okay, und da muss man jetzt einfach testen und gucken. Und es ist auch so, ich habe letztens gehört, dass die Vorstufenrate bzw. die Krebsrate ja viel höher geworden ist, seitdem es diese HPV-Impfung gibt. Und es ist einfach falsch. Man hat eine höhere Detektion. Man findet mehr, weil natürlich viel mehr geguckt wird. Früher hat man diesen HPV-Test nicht gehabt und hat dann gesagt, okay, das ist nur so eine leichte Dysplasie. Da können wir, wie bei mir ganz früher, eben auch eine Zeit lang einfach müssen wir nichts machen. Oder Patienten, die HPV-positiv sind, aber gar keinen auffälligen Papp haben, sondern einen unauffälligen. Und auch da ist es so, wenn man dann genauer hinguckt, weil die Patienten, die zweimal innerhalb von 12 Monaten HPV-positiv sind und auch keinen auffälligen Papp haben, müssen trotzdem in diese Dysplasie-Sprechstunde. Und da ist es mittlerweile so, dass man einfach doch Stufen gefunden hat und auch wirklich zum Teil schwere Vorstufen. Aber wir müssen uns ja überlegen, wir sprechen ja manchmal von, weißt du, die sind ja so Millimeter groß und wenn man da nicht genau hinschaut oder der Gynäkologe da nicht genau abgenommen hat, dann hat man die nie im Abstrich. Ja. Und somit sind einfach viel mehr gefunden worden, weil man jetzt einfach anders untersucht und andere Algorithmen hat, als das früher der Fall war. Und das ist ja aber genau das, was eigentlich toll ist, weil man findet sie, man kann sie konisieren, man kann die Frauen behandeln und dann kommt man eben nicht in den Bereich, dass es schon Krebs wird. Und dementsprechend ist es eigentlich gut, dass wir das umgestellt haben, dass es jetzt diese Vorsorge gibt. Ja, also es gibt nicht mehr Krebs oder Krebsvorstufen, es werden einfach mehr gefunden, als das früher der Fall war.
Ja. Das ist ja auch immer, was ich auch immer wieder für die Nachrichten bekomme, dann eben auch, ne? Auch jetzt gerade, wenn ich Webinare halte, dann für Discovering Hands im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist eigentlich immer die Frage, ja, kannst du uns sagen, warum jetzt oder immer mehr Frauen an Brustkrebs erkranken, warum jetzt immer mehr Frauen dann eben an Gebärmutterhalskrebs erkranken oder so. Und dann sage ich auch immer, es ist ja ganz klar, weil früher war ja diese Vorsorge noch gar nicht da. Früher ist man noch nicht so oft zum Arzt hingegangen, dann eben
Ja.
auch. Heute sind wir so viel weiter. Wird überall eben auch Werbung gemacht, egal ob es auf Social Media ist oder ob es jetzt eben auch in den Medien ist oder in der Zeitung. Und es war früher einfach noch nicht so.
Ja.
Ne? Dieses
Ja.
Bewusstsein war noch gar nicht da. Und wer weiß, wie viel Krebsarten es damals gab oder wie hoch ist die Dunkelziffer? Ne? Das ist ja auch noch mal so eine ganz große Frage dann eben auch.
Viele Frauen oder Männer sterben mit Krebs, aber eben nicht
Genau.
an Krebs, ne? Oder war
Richtig.
oder früher war es wahrscheinlich so. Man macht ja dann auch nicht bei jedem eine Obduktion und schaut nach, woran es dann wirklich gelegen hat.
Nein, es ist ja so, ist ja auch oftmals so, dass viele damals dann eben auch nicht an der Krebsart gestorben sind, sondern eben an dieser aggressiven Chemotherapie. Also damals gab es ja eben auch nur diese eine Chemotherapie und die war wirklich grausam dann auch. Und das ist eben oftmals auch diese Sterberate gewesen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass das bei meiner Mama auch mit der Fall war, ne? Dass es
Ja.
so aggressiv war, dass der Körper irgendwann einfach nicht mehr kann.
Er konnte nicht mehr. Ja, da, das glaube ich.
Ja, deswegen ist es eben auch so wichtig oder ich finde es auch so fantastisch und ich sage das eigentlich auch immer wieder, dass jeden Tag wird neu erforscht, jeden Tag gibt es neue medizinische Fortschritte.
Ja.
Wie gesagt, also wir dürfen daran teilhaben, dann unter anderem auch. Und ich finde, man sollte auch gerade so, was das Thema Vorsorge angeht, wenn ich gefragt werde, ja, was würdest du denn auch an Vorsorge mitnehmen? Dann sage ich, nimm das ganze Portfolio und nimm alles,
Ja.
was dir irgendwie zu
Ja.
bieten gibt. Dann geh einmal weniger shoppen, dann geh einmal weniger, keine Ahnung, essen oder so, aber tu für deine Gesundheit etwas Gutes.
Definitiv. Und das ist auch was, was ich immer sage. Ich werde auch ganz viel gefragt. Ja, jetzt gibt es ja für uns nur noch alle 3 Jahre diesen Abstrich. Und viele, viele sagen auch, okay, wenn das Gesundheitssystem sagt, das reicht, dann gehe ich halt auch nur noch alle 3 Jahre. Da muss man dann aber zu sagen, es gehört ja zur gynäkologischen Vorsorge eben nicht nur dieser Abstrich, sondern es gehört das Brustabtasten, es gehört der Ultraschall dazu. Für mich zumindest gehört er immer dazu. Und es gibt ja einfach noch was anderes, das man einfach abklären lassen muss. Nichtsdestotrotz finde ich auch, weil du auch gesagt hast, ne, nutzt die Dinger und dann zahlt man da halt mal für. Man weiß ja auch, also die Abstriche, natürlich, ist es so, dass unser Hauptmerkmal darauf liegt, Krebsvorstufen zu finden.
Natürlich.
Trotzdem schauen wir ja diesen ganzen Abstrich an. Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Ich glaube, viele Frauen wissen gar nicht genau, wie das funktioniert. Dieser
Ich auch
HPV-Test,
nicht.
genau, dieser HPV-Test, der ist wie so ein Corona-Test. Der läuft einfach mit diesem Material über eine Maschine, dann werden bestimmte Werte gemessen und wenn die über einem bestimmten Wert sind, ist der positiv oder negativ. So, das ist nichts Menschliches mit, das machen alles Automaten. Der Farbabstrich geht ja aber zu Menschen. Der läuft nicht durch eine Maschine, sondern wenn du was Auffälliges hast, der geht mindestens durch 6 Augen. Also der erste, der ihn anguckt, der sieht, oh, da ist was auffällig. Dann besprechen wir uns bei solchen Befunden eigentlich zu, ich würde sagen, 90% mit unserer Kollegin sagen da auch nochmal, Mann, guck da nochmal rein, was würdest du denn dazu sagen? Und dann gehen ja von uns Assistenten ja auf jeden Fall nochmal zum Arzt, zum Zytologen, der dann den Endbefund macht, also hoffentlich, meistens stimmt er uns zu und dann wird er erst rausgegeben. Und ob man das glaubt oder nicht, bei den Unauffälligen natürlich nicht, aber bei den Auffälligen machen wir uns schon alle immer unsere Gedanken. Wir wägen ab. Wie alt ist die Patientin? Hat sie schon ein bisschen länger eben diesen HPV? Wie sehen die Zellen aus? Ist es noch entzündlich? Kann man noch sagen, man macht vielleicht eine Stufe weniger? Oder sagt man, nee, die macht jetzt schon so lange damit rum, wir machen den jetzt eine Stufe höher, damit endlich weiter was passiert. Also wir machen uns schon wirklich Gedanken darüber, wie wir das befunden. Natürlich hat so eine menschliche Komponente auch immer das Problem, dass es natürlich so ein bisschen subjektiv ist. ne, das eine Labor würde vielleicht höher einstufen, das andere stuft dann ein bisschen niedriger ein. Aber für jede Vorstufe und für jeden Pappbefund gibt es bestimmte Kriterien, die die Zellen und der Abstrich erfüllen müssen. Somit hat man doch einfach etwas, woran man sich entlanghangelt. Und wir können jetzt nicht aus einem Befund, der eigentlich ein PAP4A ist, einfach nur ein PAP1 machen. Oder wir können aus einem 3D1, der eine leichte Dysplasie, eine leichte Vorstufe ist, machen wir keinen Fünfer, kein Krebs, kein Tumor. Aber es ist nicht so, dass das einfach, dass man mit so einem auffälligen Abstrich im Labor einfach eine Nummer ist, sondern wir sehen, was da vorher draufsteht. Zum Beispiel auch, wenn ich sehe, eine Patientin, die es in meinem Alter hatte, womöglich vorher schon ein Mammakarzinom oder hat noch irgendeine andere Krankheit. Natürlich gucke ich die nochmal anders an und nehme das anders wahr. Natürlich. Und solche Befunde nimmt man auch mit nach Hause. Wir haben auch mal Patienten, die in ihrer Schwangerschaft dann, was weiß ich, ein Karzinom haben und im nächsten Jahr will man eine Histologie anfordern, dann sind die Patienten verstorben. Also und sowas, das nimmt einen mit. Das ist nicht einfach nur eine Nummer im Labor, die man dann einfach wieder vergisst und drüber hinweggeht. Wir machen uns da schon unsere Gedanken und auch die Zytologen, die den Befund hinterher nochmal anschauen, machen sich da ihre Gedanken und es wird nicht einfach so abgearbeitet. Hm. Ja, das ist auch nochmal wichtig. Und dann ist ein großes Problem eben mit diesem HPV. Das müssen dann ja die Ärzte, die Gynäkologen an ihre Patienten weitergeben. So, wir geben das an den Arzt und den Gynäkologen oder an die Gynäkologin und die müssen das den Patienten weitergeben. Und da ist einfach oft das Problem, dass da ganz schlimme Kommunikation herrscht. Dann kriegt eine Patientin, da ist der Abstrich vollkommen unauffällig, die ist einfach HPV-positiv, bekommt dann einen Brief nach Hause, ihr Krebsabstrich ist positiv oder ist auffällig. Ja, genau, du machst große Augen. Was glaubt die Frau denn? Die Frau glaubt, ich habe Krebs, ich übermorgen sterbe ich.
Ja, so. Genau, richtig.
Dabei ist es so. Überhaupt nicht schlimm. Ja, dabei muss man das einfach nur ein bisschen beobachten und es ist gar nicht tragisch. Und ja, da, also das ist was, da hat man uns alle auch 2020, das ist so ein bisschen übers Knie gebrochen worden, wirklich die ganze Zytologie und ich glaube auch viele Gynäkologen und wirklich eiskalte Wasser geschmissen. Und es gibt nicht die Zeit, es gibt nicht das Geld, die Patienten wirklich darüber aufzuklären, was los ist. Und dann haben die Frauen ihren HPV, so, und dann ist nämlich die nächste Sache, die dann ansteht. Sind sie in einer Partnerschaft, heißt es, der ist auf einmal da. Wo kommt denn jetzt der HPV her? Ich habe meinen Mann nicht betrogen oder meine Frau. Und jetzt habe ich ihn trotzdem. So, was wird dann gemacht? Dann wird die Partnerschaft in Frage gestellt. Hast du mich betrogen? Wo ist dieser HPV her? Ja, und dass man dann sagen muss, nein, der HPV ist vielleicht schon ganz lange in dir. Er wurde nur vielleicht vorher noch nicht getestet oder, wie es bei Corona oder bei anderen, wie bei Herpes simplex im Gesicht auch ist, das Immunsystem ist gut drauf, also wird er schön unterdrückt und man, er bricht gar nicht aus, ja. Aber dann hat man eine schlechte Phase, das Immunsystem ist irgendwie am Boden und schwuppdiwupp ist diese Infektion da. Die hat man sich vielleicht schon mit dem ersten Sexualpartner geholt.
Absolut.
Ja. Und dann ist es eben auch, ja, dann habe ich da auf einmal so eine Misstrauensfrage in der Beziehung. Oder wenn ich dann einfach vielleicht wieder auf der Partnersuche bin, date ich überhaupt? Kann ich damit daten? Sage ich das dem neuen Partner, mit dem ich dann irgendwie Verkehr habe? Das ist wirklich eine ganz große psychische Variante, die da einfach auch noch dazu kommt. Das darf man nicht unterschätzen.
Was heißt das denn? Du hast eben gesagt, es gibt ja so verschiedene oder es gibt dann ja so verschiedene Punkte dann eben auch, so wie du es ja auch so genannt hast, dann eben von sehr hoch und bis dann eben so, immer so weiter runter.
Ja.
Wie ist das jetzt so? Also wenn jetzt zum Beispiel, du hast es eben so ein bisschen angerissen, aber wenn jetzt eben der PAP in dem Sinne positiv ist oder eben oder beziehungsweise auch HPV, wie geht's denn dann weiter? Also was sind so diese Schritte dann eigentlich auch, um nicht direkt irgendwie in Panik zu verfallen?
Also bei Frauen, die unter 35 sind, ist es wirklich so, dass wenn die auffällig sind, dass man bis PAP4A, dann reagiert man, aber diese leichten und mäßiggradigen Dysplasien, die haben einfach so eine hohe Rückbildungsrate, so eine hohe Regressionsrate, dass man die einfach ein bisschen engmaschig alle 6 Monate beobachtet. Und man muss einfach auch sagen, so ein Karzinom dauert beim Gebärmutterhals, wächst relativ langsam, zumindest die platten epithelialen Sachen. Da hat man 10 bis 15 Jahre, bis daraus ein wirklicher Tumor wächst. Ja, also das ist keine Sache, die innerhalb von ein paar Monaten passiert. Das heißt, die Frauen, selbst wenn die eine schwere Dysplasie haben, die haben Zeit. Die werden jetzt nicht innerhalb, da wird nicht innerhalb von ein paar Wochen was passieren. Mhm. Es gibt natürlich immer auch die Fälle, da waren die Frauen jahrelang nicht zur Vorsorge und auf einmal ist das Karzinom da. Ja, das ist nicht auf einmal da. Ihr wart einfach lange schon nicht mehr da. Das ist bei den plattenepithelialen Sachen so. Es gibt aber drüsige Karzinome, die gibt es, glaube ich, in der Brust auch, Adenokarzinome. Und das gibt es auch in der Lunge und so weiter. Die wachsen schneller. Und da muss man tatsächlich ein bisschen eher aufpassen. Und die sind auch nochmal engmaschiger zu kontrollieren. Aber in der Regel ist es so, bei jungen Frauen wird es einfach kontrolliert. Und irgendwann wird dann gesagt, okay, jetzt muss man in diese Dysplasie-Sprechstunde. Und die kann man sich so vorstellen. Das ist, sind Ärzte, die haben ein Mikroskop, mit dem sie auf den Gebärmutterhals gucken kann. Also es wird ganz vergrößert und dann macht man mit so einer Essigsäure, wird das betupft und das Areal, was erkrankt ist, zeigt sich in so einer milchig-weißen Farbe und dann nimmt man da Proben, Gewebeproben und die werden eingeschickt. So. Und dann weiß man hinterher genau, wo stehe ich denn. Und bei Frauen über 35 ist es so, wenn die zweimal hintereinander, also innerhalb von 12 Monaten, von einem Jahr, einen positiven HPV haben, auch wenn der PAP unauffällig ist, müssen die auch in so eine Dysplasie-Sprechstunde, einfach um zu gucken, ob nicht der HPV vielleicht doch schon irgendwo gewütet hat. Hat man beim ersten Abstrich beides, also einen auffälligen PAP und einen positiven HPV, muss man direkt dorthin. Und so ist es so, dass man eben, je nachdem wie alt man ist, so ein bisschen andere Algorithmen hat, wie dann weiter vorgegangen wird. Aber eigentlich ist es so, also Auffälligkeit des Abstrichs, Dysplasie-Sprechstunde, Probenentnahme und dann schaut man weiter. Und dann hat man eben auch noch die Möglichkeit zu sagen, wird es konisiert. Es gibt noch eine weitere Variante der Behandlung, das ist diese sogenannte Trichloressigsäure. Die ist eigentlich schon ganz alt, aber hat man lange nicht benutzt. Die kommt eigentlich aus der kosmetischen Chirurgie. Also da werden eigentlich wird das Gesicht quasi mitgepeelt und dann hat man hinterher ein feineres Hautbild. Und so muss man sich das auch vorstellen am Gebärmutterhals. Das wird dann auch aufgetragen. Diese Essigsäure und die schält dann dieses Gewebe ab und das braucht so 2-3 Sitzungen und dann ist das ganze erkrankte Gewebe quasi abgeschält und man fängt wieder bei Null an und ist dann ausgeheilt. Aber das bieten nicht so viele Ärzte an, da muss man sich ein bisschen informieren. Da gibt es in Wien den dann Professor Speiser, es gibt hier bei uns in Heidelberg meinen Ex-Chef, der das macht und es gibt die Frau Kommus, die ist in Berlin und in Hamburg gibt es auch noch jemand, aber ganz wenig Ärzte. Das ist eine tolle Variante für Frauen, die entweder Angst haben vor der Narkose oder die noch einen Kinderwunsch haben oder genau, die sich einfach nicht so invasiv operieren lassen wollen. Und dann, ja, nach dieser Kolposkopie weiß man eben, wo man steht und dann folgen diese nächsten Schritte. Und in einem großen Prozentsatz ist es wirklich so, dass man die Befunde rausfiltert, bevor es dann wirklich ein Karzinom ist. Dass da wirklich Karzinome richtig krasse Befunde sind, ist schon eher so ein bisschen bei den älteren Patienten oder eben wirklich bei Patienten, die einfach lange, lange nicht zur Vorsorge waren. Es gibt natürlich auch Fälle und die werden jetzt vielleicht dann auch, wenn sie das hören, sein. Ich war aber jedes Jahr und da muss man so ein bisschen auch den Gynäkologen eben sagen, ja, also es gibt halt eine bestimmte Stelle am Gebärmutterhals, die so ein bisschen weiter innen ist, die muss man abstreichen, weil da entstehen die Karzinome. Viele Gynäkologen haben aber Angst, ihren Patientinnen irgendwie ein bisschen Schmerzen zuzufügen, weil natürlich, wissen wir beide, unangenehm ist das, ist nicht schön. Aber wenn ich halt nur außen rum so ein bisschen abstreiche, dann erwische ich das Karzinom, das innen wächst eben nicht. Und somit hat man solche Fälle schon auch immer mal wieder, dass die Frauen regelmäßig gegangen sind, der Gynäkologe aber einfach nicht gut gearbeitet hat und dann auf einmal trotzdem ein Karzinom da ist. Das darf man auch nicht verschweigen. Und somit weiß man da aber dann zum Beispiel, wenn da der HPV abgenommen wird, selbst wenn der Gynäkologe schlecht abstreicht, wenn da zweimal ein positives HPV-Ergebnis rauskommt, 45 oder 18 oder 16, dann guckt man genauer hin und dann findet spätestens dann der Kolposkopiker das Karzinom. Also in der Dysplasie-Sprechstunde.
Okay. Wie ist das denn? Du hast ja eben gesagt, man schaut sich das genau an, was eben diesen Abstrich da angeht. Aber dieser Abstrich an sich, der wird ja nicht so oft gemacht, wenn du beim Frauenarzt bist.
Genau.
Wie ist es denn dann?
Du kannst ja einmal igeln, ne, und kannst sagen, ich möchte diesen Abstrich doch haben. Genau, und dann wird der auch zwischendrin gemacht. Aber du musst ihn halt selber bezahlen.
Ja, richtig. Genau.
Und wenn du das nicht tust, dann hast du halt alle 3 Jahre eben nur beides. Ist beides unauffällig, sieht dich zumindest zur Cervix-Karzinom-Vorsorge der Gynäkologe erst in 3 Jahren wieder. Und ich finde, das ist zu lang. Weil wenn ich da einen Pilz finde zum Beispiel oder ich habe eine Entzündung, und das wissen wir auch beide, wenn man ständig irgendwie eine Entzündung im Körper hat, die da schwelt, auch die macht nichts Gutes. Und auch die wird irgendwann, ne, wird sich der Körper irgendwann zur Wehr setzen und dann werden andere Dinge daraus folgen. Deswegen denke ich immer, einmal im Jahr, und das sind ja so Kosten zwischen 30 und 50 Euro, je nachdem, was man halt haben will, ob konventionell oder Dünnschicht, kann man sich das schon leisten und sollte man sich das auch leisten, weil es gibt so viele Dinge im Herpes, wie gesagt, diese Entzündungen, und gegen die kann man einfach was machen. Und da auch zu gucken, was habe ich für eine Flora. Auch da kann ich als Frau mir aus der Apotheke, und das sage ich auch immer, wenn Frauen mich fragen, was kann ich denn gegen meinen HPV-Virus tun? Das Erste, was man machen muss, ist eben diese Vaginalflora aufräumen. Und diese Döderlein-Bakterien kann ich mir als Zäpfchen aus der Apotheke holen. Die haben einfach schon mal einen hohen Schutz dagegen, dass sich da nicht irgendwas einnistet oder dass man sich nicht irgendwas einfängt, was man nicht haben möchte. Mhm. Und somit sage ich meinen Freunden noch immer, bitte macht einmal im Jahr einfach so einen Abstrich, damit ihr wisst, wo ihr steht. Fertig.
Ja. Das ist eine super interessante und auch ganz, ganz wichtige Sache, was du gerade erzählst, weil gerade wenn du eben in die Wechseljahre kommst oder wenn du eben auch in die Wechseljahre geschossen wirst durch Tamoxifen, durch Soladex, durch dies, das, das Scheidentrockenheit ist das, ist, glaube ich, das, wovon jede Frau reden kann, eben. Und aus dieser Scheidentrockenheit können dann eben auch Pilze entstehen. Kann ich ein Lied von singen, weil ich war auch extrem betroffen. Und da ist es auch so, können diese Scheidenpilze, also kann da eben auch der Abstrich dann in dem Sinne positiv sein?
Also die machen dann quasi, diese Pilze machen keine Dysplasien, die machen keine Vorstufen. Aber es kann schon sein, wenn da so eine extreme, und meistens hat man ja dann auch mit zum Scheidenpilz oder oft, nicht immer, aber oft eine Entzündung, die jungen Frauen eher nicht, so alles, was so 20 ist, die haben dann oft auch eine Döderleinflora, aber umso älter man wird, so wie du es eben auch sagst, hat man halt leider oft einfach Entzündungsbegleitungen dabei, und die können den Abstrich schon mal so wild aussehen lassen, dass man als Zytoassistentin eben doch sagt, steckt da vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter, ist diese, weil man muss sich vorstellen, wir gucken immer nach diesen Zellkernen, und es ist so, umso größer der Zellkern ist und so kleiner die Zelle, umso auffälliger ist die Zelle für uns. Und diese Entzündungen können die Zellkerne auch vergrößern. Ein bisschen anders, aber man kann sich da nicht immer sicher sein. Somit, wenn ich so ein starkes Entzündungsbild habe, kann es mir schon auch mal passieren, dass ich so ein 2P oder so ein 3D1 habe. Und letztlich müsste man nur die Entzündung behandeln, und dann wäre dieser Papp auch schon wieder unauffällig. Mhm. Aber das kann ich halt nur machen, wenn ich regelmäßig gehe und wenn ich schauen lasse. Selbst wenn diese Entzündung eben keine Dysplasien machen, aber der Körper kämpft ja dann permanent gegen irgendwas.
Ja, ich weiß.
Ja, wissen wir alle, das ist nicht cool.
Bei mir hat es auch erst aufgehört. Ich weiß, da scheiden sich jetzt oft ja die Geister nicht. Es kann auch sein, dass ich da jetzt jemanden angreife, aber ich erzähle jetzt letztendlich nur aus meinen eigenen Erfahrungen, was ich gemacht habe. Bei mir war das nur, als ich das Tamoxifen abgebrochen habe. Dann hat sich mein Körper dann wieder regeneriert, und es hat dann ungefähr natürlich dann auch seine Zeit gedauert, ungefähr so ein halbes Jahr. Aber vorher bin ich die ganze Zeit damit rumgelaufen.
Und man muss auch sagen, auch Tamoxifen hat... Also kann als Begleiterscheinung einfach auch solche Vorstufen, ne? Also auch da, wenn ich lese, Tamoxifen oder andere Ersatzprodukte, die Frau nimmt das ein aufgrund eben von einem Mammakarzinom vorher, da gucke ich auch nochmal genauer drauf, weil auch das ist einfach so eine Nebenwirkung, die von diesem Medikament kommen kann. Ne? Und du sagst ja selber, also du kannst ein Lied davon singen, was das alles einfach auch für Nebenwirkungen bei dir hatte, ne?
Ja.
Und dann muss man, glaube ich, auch abwägen, wie hoch die Lebensqualität dann in dem Augenblick ist und wie hoch der Leidensdruck dann ist.
Ja, vor allem wenn du dann eben, ich bringe jetzt hier gerade ein bisschen Persönliches rein, aber ich glaube, dass da bestimmt draußen auch ganz, ganz viele Frauen sitzen, die das ganz nachempfinden können dann eben auch. Aber vor allem wenn du dann auch mit dieser Entscheidung haderst, lasse ich mir jetzt alles rausnehmen, lasse ich mir die Gebärmutter rausnehmen, lasse ich
Ja.
mir die Eierstöcke rausnehmen, ne? Nur damit das nicht wieder passiert dann in dem Sinne dann auch.
Genau, und das ist auch was, womit dann viele Frauen oder mit der Frage zu mir kommen, ja, soll ich mich jetzt, die haben, sagen wir mal, die haben eher so die leichteren Befunde und trotzdem einfach aufgrund dessen, dass sie so allein da sind mit sind und mit ihren Ängsten, sind einfach die Frage, ja, soll ich mir die Gebärmutter herausnehmen lassen? Und ich sage ganz oft, eigentlich nicht, weil das ist einfach eine große OP. Man muss sich auch da vorstellen, ne, was für Folgedinge darauf kommen können. Da fehlt einfach ein großes Organ und dann eben auch, du wirst sofort in die Wechseljahre geschossen, ne? Da sind so viele Dinge, die dann passieren. Somit bin ich immer der Meinung, egal ob ein Kinderwunsch noch herrscht oder nicht, solange wie das wirklich solche Sachen sind, die gut behandelbar sind, muss man diesen großen Schritt einfach nicht machen und muss man nicht sich direkt hysterektomieren lassen. Wir haben gestern auch über dieses Thema Öffentlichkeit gesprochen, ganz viel. Und ich war jetzt ja eben auch auf der YesCon und war so ein bisschen erstaunt, wie wenig es eben zu diesem Thema gibt. Ja, also und dass da kaum einer ist, der darüber spricht. Aber, und das darf man wirklich nicht außer Acht lassen, viele Frauen schämen sich für diese Krankheit, für diese Erkrankung, sei es die HPV-Infektion oder auch eben schon diese Vorstufen oder Gebärmutterhalskrebs. Eure Brustkrebs-Community ist so cool, die ist so groß und laut und bunt und ich finde das so mega, ja. Und da denke ich mir, ja, und genauso muss es sein. Bei euch sagt ja auch keiner, ihr habt euer Kind zu lange gestillt. Oder weiß ich nicht, ihr habt euch zu oft angefasst oder wechselnde Partner, die, ne? Keiner sucht sich diese Erkrankung aus und keiner hat, kann was dafür. Einen Hirntumorpatienten sagst du auch nicht, ja, du hast halt einfach zu laut Musik gehört. Nee, also, weißt du?
Ja,
Und dann,
natürlich.
ja, und den Frauen, ich habe tatsächlich schon Patientinnen gehabt oder Frauen, die mir geschrieben haben, da hat der Gynäkologe zu denen gesagt, und das können wir beide uns wahrscheinlich kaum vorstellen. Wissen Sie eigentlich, Sie mit Ihrer HPV-Infektion jetzt und Ihren Vorstufen, warum die Nonnen früher im Kloster das nicht hatten? Ja, genau.
Nein.
So. Und warum hatten die das? Weil die eben nicht so promiskuitiv waren. Also überlegen Sie doch mal oder überdenken Sie doch mal Ihr Sexualverhalten. Wie soll man denn dann mit so einer Krankheit an die Öffentlichkeit gehen, wenn einem quasi schon vorher gesagt wird, naja, du bist ja selber schuld, dass du dir das eingefangen hast? Und das ist nicht die Einzige, die solche Geschichten erzählt. Und ich habe vor 2 Jahren mal mit dem Professor Hoffmann von der Charité gesprochen. Der hat auf einer Fortbildung einen ganz tollen Vortrag gehalten und der hat gesagt, ja, wissen Sie, ich habe versucht, eben auch mal so ein bisschen so eine Community irgendwie ins Leben zu rufen, eine Kampagne eben für die Awareness, für die Aufklärung über HPV und Gebärmutterhalskrebs zu schaffen. Es hat sich niemand bereit erklärt. Alle Frauen haben sich geschämt dafür, darüber zu sprechen, vielleicht zu erklären, wo die Erkrankung ist, weil sie eben, man sieht sie ja auch nicht direkt, und haben da einfach nicht mit ihm drüber reden wollen und sind nicht mit ihm an die Öffentlichkeit gegangen. Und das kriege ich jetzt genauso mit. Ich bin ja noch ganz, ganz mini klein auf Instagram, aber auch ich habe still und leise Frauen, die mir folgen, aber nicht als Followerin, weil die sagen, mit dem Namen deines Profils bringen die Leute in Verbindung, dass ich daran erkrankt bin. Und ich möchte nicht, dass mein Umfeld weiß, dass ich an dieser Erkrankung leide. Und es ist, ja, ich finde es schlimm. Ich finde es ganz, ganz schlimm.
Wir leben doch nicht mehr irgendwie im 18. Jahrhundert.
Ja. Wie viele Lungenkrebspatienten gibt es, die nie geraucht haben? Ja? Und niemand möchte diese Krankheit haben und niemand tut was dafür, daran zu erkranken. Und deswegen, ja, finde ich es total schön, dass es jetzt immer mehr Frauen gibt, die das öffentlich machen, die darüber sprechen, die sich nicht dafür schämen, aber das müssen halt einfach noch viel, viel mehr werden.
Für
Ja, und
mich ist
das
es.
ist.
Ja, klar. Also für mich ist es auch nicht so einfach, dann über diese Scheidentrockenheit zu sprechen und auch zu sagen,
Glaube
ja,
ich dir.
ich hatte diese Pilzerkrankung und ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte. Und ich habe dann wirklich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast so eine riesen Community. Du sagst das jetzt einfach. Du gehst jetzt auf Instagram und du machst da jetzt einen Beitrag drüber. Vielleicht hilft es ja auch noch jemanden. Aber vielleicht gibt es auch irgendjemanden, der dir da was zu sagen kann. Ne?
Und wahrscheinlich hast du ganz vielen Frauen aus der Seele gesprochen damit.
Wahrscheinlich. Und auch wenn sie sich jetzt nicht getraut haben, da jetzt irgendwie live runter zu kommentieren oder so, dass sie mir dann im Nachgang geschrieben haben oder auch immer noch wissen wollen, ja, was ist denn jetzt aus dir geworden und wie ist es denn jetzt eigentlich ohne Tamoxifen und erzähl doch mal wieder was darüber dann auch. Ja. Ne? Und das ist auch so wichtig und es ist auch so wichtig, darüber aufzuklären, so wie du das jetzt auch machst, aber vor allem auch für all diejenigen, die eben diese Diagnose haben, sei es eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs oder eben auch Gebärmutterhalskrebs oder auch HPV, wo dieser Pap-Abstrich positiv ist, das ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Das ist doch
gar nicht.
Das ist doch nichts, wo man sich in irgendeiner Art und Weise schämen müsste dann eben oder sonstiges. Und deswegen finde ich das auch so wichtig. Und ich habe jetzt eben auch gerade nochmal überlegt, okay, wie viel kenne ich mit der Diagnose Gebärmutterhalskrebs? Das sind nicht viele. Ich weiß eine, die ist Vorreiterin und die macht auch ganz viel mit dem Dr. Sehuni zusammen von der Charité in Berlin. Und das ist Yvonne. Und
genau, mit der bin ich auch immer wieder im Austausch.
Genau, Lachen gegen Krebs. Und
ja
dann hört es aber auch schon wieder auf. Da muss ich erstmal wieder überlegen. Ja. Das ist wirklich so, wie du sagst. Und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, dass ich dann eben auch über alle Dinge natürlich dann auch spreche, die eben in diesem Thema dann auch so, so wichtig sind und wo man auch über alle Themen sprechen sollte. Dann auch.
Ich habe auch echt überlegt, weil ich, als ich dann den Titel des Podcast von dir gelesen, habe ich auch gedacht, irgendwie, ich bin ja nicht mehr erkrankt und irgendwie gehöre ich in diese Heldinnen-Riege der Menschen, die mit Krebs kämpfen, ja gar nicht so richtig rein. Aber ich glaube, Mut machen kann ja auch anders stattfinden. Das ist ja eigentlich gerade mein Bestreben, ne? Den Frauen eben.
Ja, natürlich.
Mut für die Vorsorge, Mut zur Impfung, aber auch eben Mut, damit nach außen zu treten und zu sagen, so, ich bin erkrankt, was kann man tun, was kann ich tun, was kann ich tun, um dann Frauen dieses Schicksal irgendwie zu ersparen. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, vielleicht bist du da doch ganz gut aufgehoben. Passt doch in den Podcast rein.
Total, weil ich habe ja auch Ärzte hier, ne? Also es sind ja nicht nur Betroffene hier, sondern es sind ja auch Ärzte hier oder eben auch alle, die zu dem Thema Krebs was sagen möchten, weil das ist ja auch wichtig, dieses Drumherum zu haben. Es geht ja gar nicht darum, dass ich nur Betroffene hier sitzen habe und Angehörige sind sowieso immer irgendwie von irgendjemandem, bist du einfach eine Angehörige, weil jeder jemanden kennt, der an Krebs erkrankt ist oder der an Krebs gestorben ist. Und deswegen ist hier auch jeder eingeladen und ich bin total dankbar, dass du uns heute auch jetzt mitgenommen hast und dass du uns jetzt vor allem auch so viel erzählt hast und ich wusste nicht so viel darüber, bin ich ganz offen und ehrlich. Und gibt es sonst noch irgendetwas, was du unbedingt erzählen möchtest und was definitiv nicht in Vergessenheit geraten sollte?
Ja, was ich noch sehr wichtig finde zu sagen, ist, die Frauen, die dann in diese Dysplasie-Sprechstunde müssen, die kriegen nur eine Überweisung in eine Dysplasie-Sprechstunde. Und natürlich haben die meisten Gynäkologen einen Arzt, eine Ärztin, mit denen sie zusammenarbeiten und wo sie ihre Patienten immer hinschicken. Aber, und das ist ja auch das, was du auch und was viele andere Betroffene auch immer sagen, seid mündige Patienten. Informiert euch selber und schafft euch Wissen an. Also, dass man einfach schaut, was ist das für eine Dysplasie-Sprechstunde? Weil man kann sich natürlich vorstellen, seit 2020 gibt es einen viel größeren Bedarf an diesen Dysplasie-Sprechstunden, als es vorher der Fall war. So, damit kann man natürlich auch eine schnelle Mark machen. Somit haben ganz viele Ärzte, Ärztinnen, Kliniken gesagt, so, wir stampfen jetzt einfach so eine Dysplasie-Sprechstunde aus dem Boden, schaffen uns einfach so ein Kolposkop an und natürlich müssen die auch eine Ausbildung machen, aber dieses Wissen und dass man da wirklich gut drin ist, das ist einfach etwas, was im Laufe der Jahre kommt und wo man sich reinarbeiten muss und wo man einfach Erfahrung haben muss. Wie sieht das Gewebe aus? Weil du kannst dir vorstellen, wenn ich also ein Ministück irgendwo an Gewebe habe, das erkrankt ist, meinetwegen auf 12 Uhr oben und ich nehme aber unten auf 6 Uhr eine Gewebeprobe, dann ist dieses erkrankte Gewebe immer noch da. Ich habe es aber in der Histologie nicht. Das heißt, in der Histologie sieht alles schön aus und die Patientin ist negativ. Ja? Die A ist aber trotzdem noch da und der wütet dann da vor sich hin, also diese schwere Dysplasie. Und somit sage ich immer allen Frauen, sucht euch zertifizierte Dysplasie-Sprechstunden. Es gibt Dysplasie-Sprechstunden, die müssen eine bestimmte Zertifizierung vorlegen und machen. Und die sind gut. Und geht nicht zu so einem Wald- und Wiesen, so einer Wald- und Wiesen-Dysplasie-Sprechstunde, weil ihr dann gar nicht unbedingt gut aufgehoben seid, sondern guckt in eurem Raum, in dem ihr wohnt, einfach googelt einfach zertifizierte Dysplasie-Sprechstunden und dann wird euch angezeigt, wo ihr hingehen könnt. Das ist mir total wichtig, weil sonst kann ich noch so oft dahin gehen und mein Ergebnis wird immer noch nicht besser und immer noch, beziehungsweise es wird nicht wahrer. Ja. Ja. Das finde ich total wichtig. Das, was du eben auch nochmal oder was wir eben auch nochmal einfach gesagt haben, traut euch bitte darüber zu reden und lasst euch von niemandem einreden, nein, ihr seid selber schuld an der Erkrankung, nein, sondern es ist niemand schuld, sondern glaubt daran, dass ihr nichts dafür könnt und hinterfragt euch nicht, was ihr falsch gemacht haben könnt, sondern konzentriert euch darauf, gesund zu werden und lasst euch davon niemandem irgendwas sagen. Das finde ich einfach noch ganz wichtig.
Ja, liebe Christine, ich glaube, wir haben heute so viel neu dazulernen dürfen und wir durften so viel mitnehmen. Und ich danke dir, dass du hier warst. Ich weiß, du hast jetzt schon ein paar Worte gesagt, aber trotzdem will ich mich schon mal von dir verabschieden. Die letzten Worte gehören jetzt nur dir. Alles, was du gerne der Community da draußen noch sagen wolltest, darfst du jetzt von Herzen gerne tun. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander verbunden sind und mach unbedingt so weiter, klär hier unbedingt genauso auf und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr uns auf der YesCon sehen mit dem eigenen Stand hier. Ne? Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe.
Ich danke dir, Kendra. Ja, was ich vielleicht nochmal sagen kann, den großen Aufruf, ne? Also habt Mut und seid mutig und tretet nach außen und erzählt über eure Geschichte. Das habe ich eben schon gemacht. Das zweite war eben die Dysplasie-Sprechstunde. Guckt, wohin ihr geht. Guckt auch, wie gut ihr euch mit eurem Gynäkologen, eurer Gynäkologin fühlt. Das ist einfach auch wichtig. Und dann möchte ich einfach nochmal sagen, ich weiß, ich bin ganz klein, mein Profil, aber schreibt mir gerne, egal ob ihr mir folgt oder ob ihr mir nicht folgt. Das ist für mich nicht die Währung. Wenn ihr Ängste habt, wenn ihr euch irgendwelche Sorgen habt, wenn ihr Befunde habt, die ihr nicht versteht, schickt sie mir, erklärt mir eure Sorgen, eure Ängste. Ich antworte jedem. Es dauert manchmal, wenn das Leben dazwischen kommt, ein, zwei Tage länger, aber ich beantworte alle Fragen und ich nehme mir die Zeit und ich mache das von Herzen gerne, einfach in der Hoffnung, dass da vielleicht jemand zu Hause ein bisschen weniger Angst hat und ein bisschen aufgeklärter ist über das, was er da in seinem Körper mit sich rumträgt. Und genau, meldet euch von Herzen gerne.
Ihr wundervollen Menschen da draußen, wenn das nicht ein so schöner Abschlusssatz war von Christine, dann weiß ich es aber auch nicht. Und ich hoffe, ja, dass du ganz, ganz viel mitgenommen hast und dass dir diese Unwissenheit jetzt genommen worden ist, dass wir dir ein paar Ängste dann eben auch so ein bisschen diese Unsicherheit, diese Ängste nehmen durften dann eben durch Christine, die hier so viel auch erzählt hat. Und so wie sie es ja auch sagt, also schau unbedingt bei ihr vorbei. Wir verlinken natürlich alles hier in den Shownotes und ja, wenn du auch in irgendeiner Art und Weise betroffen bist, dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du diesen Podcast natürlich auch teilst mit den Menschen, die eben auch ihnen das gut tut und nur so können wir natürlich auch andere Menschen darüber noch aufklären, dann vor allem auch, du musst dich in keinster Weise schämen, keiner muss sich für irgendetwas hier schämen und du solltest rausgehen und wichtig ist, dass hier einfach geholfen wird und dass du dann aber auch dadurch wieder anderen Menschen helfen darfst, egal wie klein du bist, egal ob du es nur wenn du nur einer Person dadurch helfen kannst, da habe ich damals mit gestartet und sieh, wo ich jetzt heutzutage bin und wie jetzt hier seit 4 Jahren dieser Podcast entstanden ist und wo ich so unglaublich dankbar für bin. Und das war auch nur, weil ich eigentlich nur den Frauen draußen helfen wollte, dass sie zur Vorsorge gehen, dass sie sich frühzeitig abtasten dann vor allem auch und dass sie aber auch den Mund aufmachen und sagen, hier bin ich und ich weiß nicht, was ich machen soll, helft mir. Und dann sind wir da und ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, aber da gibt es natürlich Profis für, wie zum Beispiel Christine. Und schau auch unbedingt bei anderen Profilen dann vorbei, wie Lachen gegen Krebs, Dr. Sehuli. Und vielleicht hat Christine hier auch noch tolle Menschen, die sie gerne noch verlinken möchte. Dann machen wir das natürlich auch von Herzen gerne. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr, wenn ich hier nächste Woche wieder meinen Gast sitzen habe. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, dass du keine Folge verpasst. Ich würde mich auch von Herzen freuen, wenn du uns eine Bewertung dalässt, weil nur dann kann der Podcast wachsen und nur dann kann er natürlich auch in die Welt kommen. Und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen hier, der den Podcast jede Woche hört, der ihn abonniert hat, der ihn teilt und der ganz viel Liebe schickt. In diesem Sinne, hab's fein, genieß die Sonne, genieß das Leben, genieß das Wetter. Ich bin raus und wir sehen uns nächste Woche und ciao.